ARD. Exquisit. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Ich bin Frank-Michael Bauer. Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge des Ostmagazins. Und bei uns im Osten in der DDR haben viele Westsender eingeschaltet. Natürlich auch den, der von Anfang an für den Osten gesendet hat.
Hier ist RIAS Berlin. Eine freie Stimme der freien Welt.
Hier spricht Berlin, hier spricht Berlin.
Für Brandenburg, für Mecklenburg, für Sachsen, für Thüringen und für Anhalt. Sie hören uns jeden Dienstag und Freitag um 22 Uhr. Die Sendung wird wiederholt am nächsten Morgen um 6 Uhr. Dienstags und freitags um 22 Uhr, am nächsten Morgen um 6 Uhr Wiederholung.
Allein gegen alle. Drei Hörer, drei Städte, mehrere Reporter und eine Jury. Diesmal aus dem großen Sendesaal im Haus des Rundfunks im Rahmen der Internationalen Funkausstellung 1977. Am Sonnabend, dem 27. August, um 14.45 Uhr. Es wirken mit Heidi Brühl, Adamo, Arc van Rooyen, das Südfunk-Tanzorchester unter Erwin Lehn und natürlich Hans Rosenthal.
Guten Abend, Schlagerfreunde. RIAS Berlin bringt die 1604. Ausgabe von Schlager der Woche. Wie gewohnt die neu gewählte Hitparade, die Neuerscheinungsrubrik, das Schlagerrätsel mit der Auflösung der Vorwoche. Und da bedanke ich mich bei Dennis King, der die Sendung so lieb gemacht hat. Da konnte ich direkt neidisch werden.
Listen to the band.
Mittwoch, 20. September 1978. Hier ist der RIAS Treffpunkt. Am Mikrofon Gregor Rotschalk. Hallo allerseits. Und Sie erinnern sich an das Thema dieser Wochen. Wir feiern 10 Jahre RIAS Treffpunkt. So, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, wieder einmal zur RIAS Schlagerkassette und einen schönen guten Abend miteinander. Wir haben 45 Minuten aus der deutschen Produktion. Viel Neues hat sich seit dem letzten Mal nicht getan. Wir werden sehen, was wir tun können.
Hier ist RIAS Berlin.
Die besten Grüße sendet der Simson Rocker an seine beste Freundin Kerstin, ihre leuchtturmhafte Schwester, an die Rockerbraut Ilona, Supergirl Blondie, Handwagenpenner Hannes und an die blasse Manuela. Verena in Pankow und Simone in Leipzig werden ganz herzlich von Ulf aus Oranienburg gegrüßt. Der Hi-Fi-Fanatiker Olaf aus Finsterwalde grüßt den Revox-Fanatiker Jürgen in Weißenfels. Michaela aus Teltow grüßt Silly Pilli und Stanze in Werder. Martin grüßt Uwe in Ost-Berlin. Ossi der Zweite grüßt den Fanclub United Riesa, alle Heavy-Fans Jens, Udo, Jürgen, Alfred und Felix. Hatten, Moisi, Steffen, Schnattel und Wanja grüßen alle Zittauer und Löbauer, vor allem Lot und Hasch. Oberförster Pudding grüßt Matsch, Sirup, Herbert, Igor, André und alle Lübbener Hinterbliebenen. Die Gera-Szene erhält viele Grüße aus Budapest von Steffen, Andreas, von Liane und Olaf.
Ein paar akustische Erinnerungen aus 50 Jahren RIAS. 1946 ist in West-Berlin zunächst der DIAS gegründet worden, der Drahtfunk im amerikanischen Sektor. Das Programm kam zuerst also über Telefonleitungen zu den Empfängern. Kabelradio quasi. Nachdem Sendeanlagen und Antennen aufgestellt waren, wurde aus dem Drahtfunk der Rundfunk im amerikanischen Sektor RIAS. Erster Intendant war übrigens der Publizist und Theaterautor Franz Wallner Basté aus Dresden. Wallner hat in Dresden das gleiche Gymnasium wie Erich Kästner besucht. Der war nur wenige Klassenstufen unter ihm. In unserem Podcast plaudere ich diesmal mit einem Mann, der zwei Jahrzehnte beim RIAS moderiert hat, Gregor Rotschalk. Er hat auch viele Lieder getextet. Aus seiner Feder stammen zum Beispiel die Marianne-Rosenberg-Hits, Er gehört zu mir, Marleen und Lieder der Nacht. Peter Maffay hat für seine Tabaluga-LPs Texte von Gregor Rotschalk bekommen. Für Vicky Leandros hat er sogar die ganze LP Vicky getextet, komponiert und produziert mit dem großen Erfolg Grüße an Sarah. Auf den meisten Schallplatten tauchte jedoch nicht der Name Gregor Rotschalk auf. Warum? Das klären wir später und ich will auch viel aus dem Leben des Vollblut-Radiomanns in Erfahrung bringen. Eine wichtige Informationsquelle für DDR-Bürger war das Westradio. Nicht offiziell und schon gar nicht offiziell erwünscht. Besonders Musiksendungen schalten auch aus den Jugendzimmern. Einige der Westsender waren im Osten regelrecht berühmt. Ganz vorn der RIAS. Mein Kollege Dirk Henze aus Leipzig konnte auch so manches Westliche empfangen.
Schuldig, euer Ehren. Ich habe nicht regelmäßig Radio DDR1 gehört, nicht einmal Jugendradio DT64. Obwohl mich mein damaliges Alter in den 80ern dazu berechtigt hätte. Stattdessen Westradio, NDR2, HR3, lauter so Zeugs. Warum? Um dort Beweise für die Thesen vom Imperialismus als faulenden parasitären Kapitalismus zu sammeln? Ja, das ist ganz nah dran. Die haben sich ja ständig selbst entlarvt. Hier zum Beispiel.
Jugendwelle RIAS 2 auf 943.
RIAS 2 war ein amerikanischer Propagandasender mit verbrecherisch hohem Musikanteil. Und was die da gespielt haben, lauter musikalische Fehlentwicklung. Ich wollte dem Programm nicht eher aufhören zu lauschen, bis die vernünftig werden und den ersten Osttitel spielen. Da war ich hartnäckig. Und viele Abende kurz davor, sie zu bezwingen. Meist stoppte dann der Schlaf meine Mission. Also musste ich eher anfangen zu hören.
Musik nach der Schule, Ausgabe 140.
Musik nach der Schule, also wirklich. Kein Wunder, dass wir der Westjugend voraus waren. Nach der Schule macht man Hausaufgaben, sonst wird das nichts mit Stütze der Gesellschaft. Ich habe das in den Klassenstufen 8 und 9 in einem Selbstexperiment empirisch nachgewiesen, als ich mich tapfer und bewusst für Musik hören entschied. Die DDR ging daraufhin unter, vermutlich da sich, wie ich auf dem Schulhof erfuhr, mehr als die Hälfte meiner Klasse diesem Experiment anschloss. Ich habe das übrigens sehr intensiv betrieben. Sogar im Urlaub zog ich mich regelmäßig zurück, um am Rekorder Hitparaden zu hören. Wusste man irgendwie immer, welcher Westsender gerade eine spielte? Keine Ahnung woher. Basiswissen halt. Seinen Feind muss man kennen. Natürlich habe ich dabei musikalische Tondokumente mitgeschnitten, auf Kassette archiviert und sie mir immer und immer wieder angehört. Nur um sicher zu gehen, dass ich sie auch wirklich durchschaue. So war mir immer klar, dass Major Tom nur deshalb völlig losgelöst im All verzweifelte, weil Sigmund Jähn schneller war. Westradio. Bildungsauftrag erfüllt.
Und jetzt darf ich Gregor Rotschalk mit meinen Fragen überhäufen. Aber halt! Wir müssen eigentlich ganz anders anfangen. Wenn schon der Mann da ist, dem viele gelauscht haben und mit dem ich ein Stück weit groß geworden bin über die Radiowellen, dann sollte er die Begrüßung machen.
Listen to the band!
Wir sind RIAS Berlin.
Jugendwelle RIAS 2 auf 943. Jugendwelle RIAS 2 auf 943.
Schalt dein Radio an, denn der Treffpunkt ist dran.
Halt, 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 da stimmt was nicht. Hier sind RIAS Berlin und das Sachsenradio mit Exquisit, dem Obstmagazin. Oje, da ist mir schon wieder was daneben gegangen. Es ist das Ostmagazin. Na, das wäre ein Ding, wenn ich das Obstmagazin moderieren würde. Über rote Tomaten, grüne Früchtchen, schwarze Bohnen und braunes Fallobst. Das würde mir sehr gefallen. Aber lassen wir das. Am Mikrofon Gregor Rotschalk. Begrüßen Sie mit mir Frank Michael Bauer. Der will mir heute ein Loch in den Bauch fragen. Das Thema heute: Westradio mitten in der DDR.
Danke, danke. Das Obstmagazin. Ein unglaublicher Vorfall. Los geht's mit dem Löchern und den Fragen. Gregor, wir haben uns auf das Du geeinigt unter Kollegen. Nach Berlin bist du, ich glaube, im Alter von 12 Jahren gekommen, weil du bist ja dort nicht geboren. Wann genau bist du zugezogen?
Ich kam nach Berlin 1958 mit meinen Eltern aus Nordrhein-Westfalen. Und zufälligerweise zogen wir in die Fritz-Elsass-Straße ein. Und das ist die Verlängerung auf der einen Seite, wenn man gerade am Rias vorbeigeht. Auf der anderen Seite kam die Kufsteiner Straße, die gabelte sich gewissermaßen vor dem Rias. Und ich musste, wenn ich zur Schule fuhr, am Rias vorbei. Und so wie der spätere Bundeskanzler, wer war es denn gleich?
Gerhard Schröder.
Gerhard Schröder rüttelte angeblich mal an den Gitterstäben des Kanzleramts in Bonn und sagte, hier will ich mal rein. Und so rüttelte ich an den Gitterstäben, die es nicht gab, vom Rias. Weil wir hatten damals Detektorradios und ich hörte natürlich Rias, logischerweise, als ich nach Berlin kam. Das war mein Sender. Und ich sagte, Donnerwetter, da waren Sendungen dabei, die habe ich vorher nie gehört. Und ich sagte, da will ich mal hin.
Der Rias ist ja ein amerikanischer Sender, wenn man es genau nimmt. Der ist ja auch von Amerika aus finanziert worden. Seid ihr in Dollar bezahlt worden?
Nein, ich hatte aber, als ich dann als freier Mitarbeiter engagiert wurde, einen Vertrag mit einer amerikanischen Behörde. Das war nicht der CIA, aber sowas Ähnliches. Und da musste ich mich verpflichten, den amerikanischen Präsidenten nicht ermorden zu wollen. Habe ich unterschrieben und war dann also Teil des großen Kollegiums. Ja, toll. Das war klar, dass der Rias ein Informationssender für die DDR war, logischerweise. Die Kontakte zu den Hörern waren ja sehr wichtig, die unter Pseudonymen sich an uns wendeten und Musikwünsche los wurden und teilweise auch ihre Nöte bekannt gaben.
Du hast schon gesagt, das Einzige, was du nicht durftest während dieser Zeit, war, den amerikanischen Präsidenten sozusagen beiseite zu räumen. Ja. Ansonsten hattet ihr alle Freiheiten. Also da gab's
ja, also nein, natürlich nicht. Alle Freiheiten. Was gab's denn für Freiheiten? Ich war zunächst einmal Musikfan. Und dass der Moderator vom Treffpunkt natürlich nicht nur DJ sein würde, war völlig klar, auch durch die Beiträge, die innerhalb unserer Treffpunktsendungen ausgestrahlt wurden. Und das waren immer entweder Dinge, die im Westen normal waren. Wir hatten zum Beispiel die PS-Apotheke. Richard Kitschigin, der damalige Leiter unserer Treffpunkt-Redaktion, war leidenschaftlicher Automobilist. Und dementsprechend hatte der so eine 14-tägliche Folge von Neuheiten über Rallye-Autos generell. Und das wurde natürlich auch bei den Hörern aus der DDR aufgesogen. Die waren unglaublich interessiert, was gab's denn an neuer Technik und dergleichen. Und so war alles, was wir sendeten, entweder politisch sehr relevant für beide Seiten oder es war speziell ausgerichtet auf DDR-Wünsche, die an uns herangetragen wurden. Und so betrieben wir dann auch Aufklärung im besten Sinne. Ich habe mich immer dagegen gewendet, in einer Form agitativ tätig zu werden, also gegen irgendwelche Dinge zu polemisieren, machte ich eigentlich nicht, bis auf wenige Ausnahmen.
Schauen wir mal auf dein Leben ganz am Anfang. Du bist ja ganz weit weg, wenn man so will, im tiefsten Osten geboren worden, 1949. Wo bist du
genau? Ich bin 1945
geboren. Das ist ja 45, ja. Also ich habe dich jünger gemacht, das ist nicht so schlimm.
Vielen Dank.
Ja. 1945 bist du zur Welt gekommen, wo genau?
In Stargard, das ist Pommern, heute, ich glaube, es heißt immer noch so ähnlich, ein bisschen südlich von Stettin.
Bist du da mal wieder gewesen?
Ich bin neulich da lang gefahren. Ich wollte mir die Ostseeküste ansehen, bin mit meinem Sohn da gewesen und muss sagen, herrliches Stück Land, wunderbar. Und vor allem so schön leer.
Ja, nicht so viel Betrieb, ja.
Ja.
Und wie kam deine Familie sozusagen
Flucht.
Zu dieser Zeit?
Mein Vater war Handelsvertreter und das brachte mit sich, dass er heute hier und morgen dort immer über Land fuhr in der Textilbranche. Also ich habe ziemlich auf die Schule gewechselt, bevor ich nach Berlin kam.
Gab es eine künstlerische Vorbelastung durch deine Eltern? Vielleicht, wer hat gesungen, wer hat gute Texte geschrieben oder irgendetwas?
Gesungen haben sie alle bei uns. Operetten an meine Großmutter, sagen wir mal, den Vogelhändler oder sonst irgend sowas ähnliches. Das hat man von früh bis spät hat die gesungen. Aber ob sie sängerisch gut war, das kann ich weniger beurteilen heute.
Konnten sie gut reden? Vielleicht dein Vater als Handelsvertreter?
Wenn er anderen Leuten was andrehen wollte vielleicht, das kann ich nicht beurteilen, aber er war nicht gerade schlecht, sagen wir so. Ob ich da irgendwelche erblichen Vorbelastungen habe, kann ich mir nicht vorstellen.
Nee, okay. Bist du ein Einzelkind?
Ich bin schließlich eins gewesen. Meine Geschwister, ich hätte 4 Geschwister, sind auf der Flucht an Typhus erkrankt und kurz danach, es gab ja keine Medikamente, gestorben. Meine Mutter kam also in Braunschweig an und ich war dann plötzlich nur noch der Einzige.
Was war dein erster Berufswunsch, wenn du mal so zurückdenkst? Gab's da eine Idee?
Ich wollte immer Journalist werden, ja.
Woran lag das?
Ach, das lag daran, dass ich immer ein Radiofan war, ganz egal wo. Ich hatte das große Glück, bevor wir nach Berlin kamen, da gab's ja noch den Nordwestdeutschen Rundfunk und der brachte ab 14.30 Uhr oder 15 Uhr den Schulfunk. Und Schulfunk war eine unglaublich spannende Angelegenheit. Ob das Erdkunde war, Physik, Chemie, Literatur. Es war immer verpackt in wunderbare kleine Hörspiele. Und das Wissen, das ich damals vermittelt bekam, übrigens, das gab es auch im SFB, also als der Sender Freies Berlin, wann wurde der wurde auch so kurz nach dem RIAS, glaube ich, gegründet. Ne? Da gab es noch Schulfunk in Berlin. Und leider gibt es das ja heute nicht mehr, ne? Soweit ich weiß.
Das war schön, ne?
Ja, und da habe ich also, wurde Rundfunk für mich auch das Medium, in dem ich mal sein wollte.
Und dann seid ihr nach Berlin gekommen. Wie alt warst du damals?
12.
12. Und schon erzählt, RIAS war nicht weit weg gewesen.
Ja.
Das war sozusagen, da war der Wunsch schon irgendwie vorprogrammiert und da war das Objekt deiner Begierde ganz in deiner Nähe, lag auf dem Schulweg quasi. Warst du gut in der Schule? Ging das bei
dir? Nee, ich war faul wie sonst was. Ich kam nach Berlin und musste bis zum Abitur nie wieder was in Latein machen, weil wir in der letzten Schule, in der ich war, das war das städtische Gymnasium in Greven in Westfalen, wurden wir von Patres unterrichtet. Das Latein war so perfekt, ich musste nie wieder Latein lernen.
Und du hattest garantiert das ein oder andere Hobby, also Radio hören in jedem Fall. Hast du auch Musik gemacht, als du
jung warst? Ja, natürlich, später. Ja, aber zunächst waren ja eine gute Gemeinschaft in der Klasse, die übrigens heute noch besteht, bis auf die nicht mehr leben. Wir haben eine Schülerband gehabt, logischerweise. Und ich durfte den Bass spielen. Und der Bass wurde, das war ein selbstgebauter, das war eine Skiffle Group. Und da nimmt man es mit dem Basstönen nicht so genau. Hauptsache, das macht viel Bum-Bum. Und gesungen habe ich natürlich auch, ja.
Es gibt Leute, die wissen nicht, was eine Skiffle Group ist. Was ist das? Ist das das Ding mit dem Waschbrett?
Richtig. Waschbrett, selbstgebaut als Schlagzeugersatz. Ein selbstgebauter Bass und dann gehörte damals ein Banjo dazu und manchmal auch eine Gitarre. Und dann wurden eben so Songs von Lonnie Donegan nachgesungen. Lonnie Donegan kennt kein Mensch mehr heute, ne?
Und wie hieß diese Gruppe?
Oh, ganz grauenhaft. Da wir schon damals Fantasie hatten, The Noisy Galley Slaves. Später hatten wir einen Auftritt bei John Hendrick beim Club 18. Da durften wir mal auftreten. Und nachdem wir unser Lied gesungen hatten, unser Stück dargeboten hatten, runzelte er nur die Stirn und sagte, na ja, noisy sind sie auf jeden Fall. Noisy, die lauten Galeerensklaven.
Die Band hat aber nie eine Platte aufgenommen. So weit ist das nicht gegangen.
Nee, das war Spaß einfach.
Und bei Schulfesten oder sowas
habt ihr gespielt? Ja, da haben wir gespielt. Da war ich am nächsten Tag dann mal stockheiser. Ja, logischerweise. Denn meine Spezialität war, Satchmo nachzumachen.
Oh, da musstest du...
Ja, und danach 3 Songs kannst du dann die Stimme knicken. Ja.
Da ging es dann überhaupt nicht weiter. Dein Wunsch war, Journalist zu werden. Und nach der Schule, was passierte nach der Schule? Bist du dann zum Studium gegangen? Hast du Journalistik oder sowas studiert?
Das Blöde war, ich habe mich offenbar nicht rechtzeitig angemeldet. Und wenn man dann nicht wusste, was machst du denn nun wirklich? Ach, als guter Einstieg habe ich dann gesagt, das wäre ja Jura, genau das Richtige. Und politische Wissenschaften. Zu beidem bin ich zum Herbstsemester 68 erst zugelassen worden, nicht gleich zu Anfang. Und dann sagte mein Vater, dass du hier mir nicht auf der faulen Pelle liegst, das kommt überhaupt nicht in Frage. Und schickte mich ins KDW, in die Seidenstoffabteilung, um dort eine Lehre zu beginnen. Ganz normal. Ich saß also plötzlich als 18-Jähriger mit lauter 15, 13, 14, 15-Jährigen Schülern zusammen und durfte im KDW Stoffe verkaufen. Was gar nicht so schlecht war, ich kam ja aus der Branche, mein Vater war ja Textilhandelsvertreter und ich kannte mich mit Stoffen aus, aber im KDW kannte ich mich nicht aus. Nach einem halben Jahr sehr gut allerdings, hatte ich alle Abteilungen durch.
War das sozusagen das Vorspiel zum Studium?
Nein, es war einfach simpel. Mein Vater war der Meinung, jemand, der aus der Schule kommt, der kann sich nicht auf die faule Haut setzen. So wie heute zum Beispiel üblich. Ich werde erst mal ein Jahr lang die Welt kennenlernen. Hahaha, wovon denn?
Da warst du im KDW.
Ja, und ich habe das KDW kennengelernt.
Und das Studium, hast du das dann ordentlich über die Bühne gebracht?
Nein, dann kam ja der Rias dazwischen und ich habe nach 8 Semestern oder 7 Semestern gesagt, es hat keinen Zweck. Außerdem wäre aus mir auch wirklich kein besonders guter Jurist geworden, glaube ich.
Bist du einfach beim Rias vorbeigegangen, hast angeklopft, da bin ich möchte ja was machen.
Ja, Pustekuchen.
Wie ist das gelaufen?
Ja, zu Anfang schon. Ich also, guten Tag. Ich bin zum Jugendfunk gegangen und ich habe gehört, sie machen hier den Treffpunkt und ich würde da ganz gerne mal mitmachen. Dann haben die mich komisch angeguckt und gesagt, dann werden sie doch erstmal was Anständiges oder du. Da haben die mich nicht genommen. Oh, gut. Und dann kam ich auf die Idee, es gab ja eine Jugendfunksendung beim SFB, Wir um 20, mit einer sehr, sehr guten Crew, mit tollen Themen. Und da bin ich dann zur Jugendfunkredaktion gegangen und gesagt, ich möchte mir mal den Laden bei euch ansehen.
Dann warst du quasi hier in diesem Haus. Wir sitzen nämlich gerade in einem Studio des ehemaligen Senders Freies Berlin.
Ja, richtig. Und das habe ich eine ganze Weile gemacht. Die planten eine neue tägliche Sendung, Jugendsendung. Und da habe ich dran mitgewirkt, quasi in der Planung, habe den Vorschläge gemacht, was man so aus der Sicht eines 18-, 19-Jährigen machen könne. Denn das waren ja... Die Redakteure waren alle viel älter und das fanden die auch ganz witzig und irgendwann haben die einen Namen gesucht für diese neue Sendung und da bin ich auf SF Beat gekommen.
SFB und SF Beat?
SF Beat, ja. Und daraufhin haben sie mir aus lauter Dankbarkeit eine Probesendung gegeben, am 17. Mai 1967, ja, genau.
Ja.
Danach hast du sowieso keine Chance, wir haben keine Planstellen, wir haben kein Geld für dich. Und mit der Sendung bin ich dann zum Rias Jugendfunk gelaufen.
Und die haben sich's wirklich angehört?
Die haben sich das angehört. Ja gut, und was willst du nun machen? Damals kam Sandy Shaw nach Berlin, die gerade den Grand Prix gewonnen hatte mit Puppet on a String. Und ich wusste, die kam in die Hasenheide. Und ich habe gesagt, ich habe da eine Idee, ich mache mit der ein Interview. Und die sagt, na gut, das passt ja gut in unsere Sendung. Und statt eines richtig tollen Profigerätes haben die mir einen billigen Kassettenrekorder mitgegeben mit einem ganz miesen Mikrofon. Da konnte ich also nicht angeben und sagen, ich komme hier vom Rias. Ich hatte damals einen Lloyd 400. Das war ungefähr das Schlechteste, was es als Auto jemals gab. Da fuhr ich dann vor. Und vorne kam ich nicht rein. Ich hatte auch kein Geld dafür, mir eine Eintrittskarte zu kaufen. Und bin dann in den Hinteraufgang gegangen. Und da habe ich den Vater von Sandy Shaw kennengelernt. Und habe denen mein Leid geklagt. Das ist meine Chance, beim Rundfunk anzufangen. Er sagt, hey, ich kann dir nicht helfen, du musst auf sie warten. Hier kannst du stehen bleiben am Ausgang. Und dann habe ich gewartet, bis das Konzert zu Ende war. Und die rasten sofort danach mit ihrer Crew raus. Und ich konnte mein Mikrofon ihr entgegenhalten, so viel ich wollte. Der hat nur verächtlich mit der Hand gewunken.
Die wollte nichts von dir wissen.
Und dann fuhren zwei Taxen vor. Und die Band und sie stiegen in die Taxe ein und in meiner Verzweiflung habe ich die Tür aufgerissen, in der hinten die Sandy saß mit einem anderen Musiker zusammen und habe mich einfach reingesetzt. Und dann hat sie gesagt, was willst du hier raus mit dir? Und der Taxifahrer fuhr aber schon los. Wer will überzeugt denn die Tür aufmachen oder soll ich hier anhalten oder wir fahren? Ich fahre jetzt einfach. Und dann fuhr der und ich saß neben ihr. Und sie hat alles abgeblockt. Ich habe aber etwas getan. Ich habe mein Mikrofon die ganze Zeit angehabt. Und aus der Geschichte ist dann eine Erlebnisstory geworden. Ich bin dann auch im Hotel gelandet, wieder mit der Hilfe des Vaters, der mir verraten hat, in welchem Zimmer sie wohnt. Und
Ich
bin eingedrungen. Ich habe geklopft und habe gesagt, Zimmerservice. Und dann kam mir eine splitternackte Sandy Shaw, hat mir die Tür aufgemacht. Da gab es ein Geschrei. Das kann man sich nicht vorstellen. Aber sie hat mich rausgeschmissen, logischerweise. Ja, und mit der Geschichte wollte ich dann noch an der Nacht, das war dann inzwischen so 1 Uhr nachts, zum Rias zurück, da war aber niemand mehr. Und die haben gedacht, ich bin mit dem Kassettenrekorder durchgebrannt. Das war ein Sonnabend, und am nächsten Montag bin ich dann aufgetaucht, da haben die die Geschichte erzählt. Ich sage, naja, kannst du uns das mal aufschreiben? Ich sage, nein, ich habe ja die Originaldokumente dabei. Und so bin ich zu meinem ersten Beitrag im Rias Treffpunkt gekommen. Und er war so unterhaltsam, und der sollte ursprünglich 3 Minuten lang werden, länger nicht. Es sind dann 10 Minuten geworden, weil es ja eine ziemliche Story war.
Hast du eine große Bühne bekommen?
Gewissermaßen.
Das war dein Anfang. Wie ging's weiter? Das dauert ja immer eine Weile, ehe man eine Sendung moderieren darf, oder?
Ja, ich durfte Beiträge machen, und da ich sehr erfinderisch war und... Das ist übrigens das Problem der meisten jüngeren Leute, die irgendwo anfangen wollen. Sie haben keine Ideen. Die glauben immer, ach, ich habe eine gute Stimme, bin doch gebildet, ich habe wissensmäßig über Musik, über dieses, jenes, und kommen hin und sagen, gebt mir, was ihr wollt, ich mache alles. Nein, wenn man irgendwo einsteigen will, muss man eine Idee haben. Und diese Idee muss man auch verteidigen können. Und ich bin zur Redaktion, habe denen immer vorgeschlagen, ich habe das entdeckt, ich möchte darüber berichten und da. Und das waren immer Punkte, die die anderen nicht aufweisen konnten. Und so habe ich dann mich langsam durchgesetzt. Und das erste halbe Jahr, dreiviertel Jahr, habe ich dann mich langsam zum festen, freien Mitarbeiter emporgearbeitet, bis ich die ersten Sendungen bekam. Und die erste feste Sendung, ich habe am 1. Januar 68 von Hans Rosenthal das Pop-Testival bekommen. Das war so eine Art klingendes Sonntagsrätsel auf Basis von Popmusik. Und ja, und damit startete ich. Und dann war der Jugendfunk darauf ein bisschen neidisch. Und dann sagte, dem müssen wir auch eine Sendung geben. Und dann kriegte ich eine feste Moderation für den Treffpunkt.
Für den Treffpunkt. Und ganz am Anfang musstest du mal eine Probesendung machen, hat man gesagt.
Ja, das war ja schon meine Probesendung.
Das war dann deine Probesendung gewesen, ja. Ist das live gewesen oder ist das aufgezeichnet worden?
Nee, die wurden aufgezeichnet. Also die Rosenthal-Sachen, da hatte ich auch einen Producer dabei. Die habe ich auch schriftlich vorher fixieren müssen. Mhm. Und dann wurde das Manuskript mehr oder weniger später fallen gelassen und ich konnte frei reden. Aber das war so eine Art Schullehrgang. Mhm. Das war ganz gut.
Treffpunkt, das war dann live.
Ja.
Ja. Warst du anfangs aufgeregt? Wie ist
die Hölle? Ja. Das Schlimme war beim Treffpunkt, vorher gab es immer Bildungsprogramm. Also das entsprechend dem, was der Schulfunk woanders war. Das Bildungsprogramm hatte eine feste, meist 3- oder 4-zeilige Ansage und die war immer um 16 Uhr fällig. Oh, da ging mir das Herz. Das kann man sich nicht vorstellen. Und sagt, hoffentlich versprichst du dich nicht. Aber eigentlich habe ich mich immer versprochen. Es war also zu Anfang immer die Katastrophe.
Aber da hast du einen kleinen Spaß wahrscheinlich auch gleich draus gemacht.
Nein. Das war ja ernst. Bildungsprogramm, um Gottes Willen, da kann man keine Witze draus machen. Nein, das geht nicht.
Das musstest du dir dann direkt für die Live-Sendung, für den Treffpunkt aufheben.
Naja, es war ja nicht eigentlich Spaß. Späße habe ich ja nie wissentlich gemacht. Die kamen so dabei nebenbei raus.
Eben diese lockere Art.
Die Art habe ich ja bis heute nicht geändert, vermute ich.
Ja.
Kann ich nicht sagen, habe ich nicht geübt.
Das ist dein Markenzeichen, das steckt so in dir drin und das kommt immer so raus.
Das mögen andere so empfinden oder auch nicht. Ich habe ja auch polarisiert, logischer. Manche konnten mich nicht ausstehen und manche waren Fans.
Ja, beim Publikum und garantiert auch im Haus. Es gibt ja auch mal den einen oder anderen Chef, der sagt, naja.
Da hatte ich Glück, glaube ich. Und ein Auge hatte auf mich lediglich der damalige Programmdirektor Herbert Kundler.
Konntest du denn mit dem?
Ja, der war durchaus ein sehr hochintelligenter Mann. Der hat auch im Wesentlichen die Geschicke des gesamten Programms sehr feinfühlig und moderat gesteuert. Guter Mann aus der heutigen Sicht.
Du bist mir nicht zuerst im Treffpunkt aufgefallen. Ich habe bei dir immer in der Schlagerkassette aufgenommen, mitgeschnitten.
Ja, die Mitschneiderei. Eine Sendung lebt ja davon, dass man Musik, Moderation miteinander vereint. Und nichts fand ich öder, als diese blöden Ansagen, eine Pause zu machen, die Musik zu spielen, wieder eine Pause zu lassen und dann weiterzureden. Es gehört, Musik und Moderation gehören miteinander verknüpft. Vorbild war natürlich der AFN, logischerweise. Auf ein Intro muss geredet werden.
Ja.
Ist ja grauenhaft, wenn man, nun kommt der und jenige, machen wir eine Pause. Habe ich ja extra eine Sendung gehabt, das war das später das Pop-Testival, in die ganze LPs seitenweise gespielt wurden, ohne Kommentar.
Aber trotzdem hattest du manchmal ein Herz für die Mitschneider, die Platten nicht bekommen konnten.
Ja, habe ich gemacht, ja, genau.
Obwohl es dir schwer gefallen ist.
Ja, weiß ich, gebe ich zu.
Ja, Radio ist das eine. Wie bist du dazu gekommen, Lieder zu texten, Texte zu schreiben?
Das relativ hat sich von alleine ergeben.
Moderationen hast du nicht groß aufgeschrieben.
In der Kassette, in der Schlagerkassette hatte ich unglaublich viele Studiogäste. Es kamen Michael Holm, es kam Christian Ander. Also waren die gesamte Crème de la Crème war da.
Ja, Laviv.
Alle waren da. Und der erste, der mich aufgefordert hat, mit dem ich auch befreundet war, war Michael Holm. Und wir fuhren zusammen in Urlaub, wir hatten alle möglichen Interessen zusammen. Und eines Tages sind wir zusammen nach Südtirol gefahren. Und in der Bahn hatte ich einen Titel gehört, so kleine Transistorradios bei sich, der hieß Rose, Rose per te, Rose, Rose per te. Und das habe ich die ganze Zeit gesungen. Sag mal, jetzt gehst du mir mit deinen Rose, Rose, aber ziemlich auf den Keks. Kannst du nicht mal einen deutschen Text darauf machen? Und da habe ich gesagt, habe ich nie drüber nachgedacht. Und dann habe ich in der Tat einen deutschen Text darauf geschrieben, der hieß Wilde Rosen für dich. Und den fand der Holm so gut, dass er mit Martin Mann den sofort aufgenommen hat. Ja, und so bin ich dann zu meinem ersten deutschen Text gekommen und dann hat der Holm gesagt, das solltest du unbedingt weitermachen. Und dann kam plötzlich Peggy March an. Und dann kam ich langsam auch in die Verlage hinein und so entwickelte sich dann.
Das hat dir auch Spaß gemacht.
Ja klar, das Spaß gemacht. Ja, natürlich. Es war zu Anfang nicht einfach, weil wenn man plötzlich reimen will, und ich habe mich natürlich immer über diese völlig bescheuerten Reime aufgeregt, die deutsche Textdichter so präsentierten. Es musste sich ja alles reimen und so Billigreime. Dann habe ich versucht, diese Billigreime eben zu vermeiden. Ganz drumherum bin ich dann nicht gekommen, weil ich habe ja dann selber Billigreime gemacht.
Und du hast aber dann sogar auch selber gesungen, 1970 und 71.
Ja, das kam natürlich, ich lernte natürlich auch die Verlagsleute kennen.
Und dann gab es noch Ratata, ist aber gut gelaufen.
Ratata war ein großer Hit, Number One in Frankreich. Wir waren gerade im Urlaub, Korsika, mit Holm auch wieder mal, weil wir waren oft zusammen weg. Und dann passierte Folgendes. Da rief der Verlag an, es war im Juli 70 und die sagten, ihr müsst sofort nach Hause kommen. Wir waren eine Band, hatten wir so zusammengestellt. Wieso denn das? Ihr werdet Nummer 1 in Frankreich mit Ratata. Ist eine Story. Der Holm hatte einen jungen Komponisten kennengelernt, der hieß Chris Juvens. Und der sagt, du musst ihn kennenlernen, der ist völlig bescheuert, also völlig verrückt, der macht Sachen, das glaubst du nicht. Mit dem bringe ich dich mal zusammen. Und der brachte einen Schlagzeuger mit, einen Bassisten mit und spielte also auf dem Klavier eine Musik. Also da mach mal einen Text dazu. Und ich sage, Mensch, was fällt mir dazu ein? Da fällt mir gar nichts zu ein, das ist ja grauenhaft. Aber irgendwann, es muss auf Englisch sein, logischerweise. Und nach einer Treffpunktsendung hatten wir uns verabredet. Es waren inzwischen 4 Wochen vergangen. Ich war auf dem Weg zum Hohenzollern-Damm ins Studio. Und bei jeder roten Ampel habe ich eine Textzeile geschrieben. Und das endete in Ratata. Weil für den Refrain gab es nichts Besonderes. Every morning without any warning, I take my hat and go to my love. Her name is Lizzie. My mind goes dizzy and dizzy. Irgend sowas ähnliches. Also es war wirklich Schrott. Und Ratata. Und das haben wir begeistert gesungen. Ich glaube, es hat eine halbe Stunde gedauert. In 4 Spuren. Und dann haben wir es vergessen. Und plötzlich rufen die an und sagen, ihr seid Nummer 1 in Frankreich. Wir sind natürlich nach Paris geflogen. Und was soll ich dir sagen? Champagner in Strömen.
Die anderen Idioten haben Whisky getrunken. Wie kann man in Paris Whisky trinken? Es geht gar nicht. Champagner. Seitdem bin ich ein Champagner-Fan.
Und nun, meine Liebe, Ihren Schuh bitte. Champagner für alle.
Das kann man sich nicht vorstellen. Auf den Champs-Élysées gab es damals Plattenläden. Und in jedem Plattenladen war unser Cover zu sehen. Ist ja unfassbar, so müssen sich die Beatles vorgekommen sein, als die den ersten Erfolg hatten. Wir waren in jedem Radiosender, mussten natürlich Französisch reden, mein bisschen Schulfranzösisch reichte noch gerade so aus. Der Bobby, der Bassist, der konnte Französisch, der hatte in Belgien gelebt. Ja, und so haben wir uns durchgeschlagen, haben auch Live-Auftritte gehabt. Da ich aber nicht singen konnte und der Originalsänger schon längst ausgestiegen war, musste ich immer mit dem Gesicht zum Schlagzeuger stehen. Und wenn der mir das Zeichen gab, einzusetzen, dann drehte ich mich um und fing an, Ratata zu singen. Später, viele Jahre später, hat mir dann ein berühmter Produzent und Schallplatteninhaber von Barclay, der Barclay hat mir gesagt, weshalb wir überhaupt einen Hit hatten. Was ihr glaubt, weshalb ihr den Hit hattet, ihr habt alle daneben gelegen. Die haben alle geglaubt, wir. Das ist so ein wunderbarer Kindersong, den die Franzosen so gut fanden. Nein, die haben alle nicht Ratata gesungen, sondern die haben Latata gesungen. Und wenn einer queer war, dann haben die gesagt, Ile Latata. Also haben die begeistert gesungen. Es war eine völlig andere Richtung. Und denn als wir den Follow-up machten, der hieß Trolala, weil wir dachten, na, wenn die Ratata gut finden, dann finden die Trolala auch gut. Die haben überhaupt nicht dran gedacht, Trolala gut zu finden.
Das ist nach hinten losgegangen.
Natürlich totaler Flop.
Ja. Ja, und nicht mehr lange und dann, er gehört zu mir wie dein Name an der Tür. Wie bist du zu Marianne Rosenberg gekommen? Wie hat das funktioniert? Ich meine, das sind ja dann auch richtige Knaller geworden.
Eine große Gemeinde waren ja in der Wittelsbacher Straße bei der Hansa-Musik. Gunter Gabriel, Christian Anders, alle, Manuela, alles war da versammelt. Und natürlich damals auch Michael Holm. Und der wiederum war ein Team mit einem Komponisten, der verantwortlich war für alle Rosenberg-Songs.
Joachim Haider.
Joachim Haider, richtig. Und dann wurden wir ein Team. Haider übernahm, kurz nachdem ich ihn kennenlernte, da habe ich schon für Mary Rose geschrieben, soweit ich weiß, der übernahm Peter Maffay als Produzent. Und Peter war gerade auf dem Weg vom Schlagersänger zum Rocksänger. Und den ersten Titel, den ich für ihn geschrieben habe, war Josie.
Und dann kam auch schon, es war Sommer, ne?
Und dann kam und es war Sommer. Und parallel dazu wechselte der Texter von Marianne Rosenberg und dann war ich an der Reihe. Und den ersten Text, den ich für sie geschrieben habe, war Er gehört zu mir. Es war damals auch der Teilnahmebeitrag zum Grand Prix 1975 oder 76. Weiß ich nicht mehr so ganz genau. Das wurde ein Flop. Er gehört zu mir. Und nachdem die Sendung, die machte dann den 10. Platz oder sowas. Und nachdem am Montagmorgen nach der Sonnabendsendung im Fernsehen die große Aussprache kam in der Firma, da weiß ich noch, Hans Blume war der Geschäftsführer, der sagte, genüsslich auf mich blickend, na Gregor, das ist ja wohl der Flop des Jahrhunderts geworden, er gehört zu mir. Alle guckten betreten zur Seite, denn wenn jemand an einem Flop Schuld hatte, war es immer der Textdichter. Musik war ja nicht angreifbar, es war der Textdichter. Dann kommt Gunter Gabriel rein, kam ein bisschen spät zur Konferenz und sagt, Gregor, sensationell! Alle guckten, was ist daran sensationell? Er gehört zu mir wie mein Name an der Tür. Das wird ein Klassiker. Da der gerade einen Riesenhit hatte, konnte man ihm nicht widersprechen. Er wusste ja, wo es lang ging. Ach, du meinst, Gunther, das wird ein Hit? Das wird ein Hit auf jeden Fall. Gunther hatte recht. Und ich war rehabilitiert für den Montag jedenfalls.
Ja, für den Montag, aber es folgten dann wirklich Lieder, die auch eingeschlagen haben. Marleen, nicht? Lieder der Nacht.
Er gehört zu mir, ist bis heute ihr größter Hit.
Ja, und das ist wie ein geflügeltes Wort. Er gehört zu mir, wie mein Name an der Tür.
Gut, wenn es denn so sein soll, wunderbar.
So empfinde ich es zum Beispiel, ja. Was passiert, wenn du durch Zufall im Auto sitzt oder irgendwie diesen Titel hörst? Machst du dann lauter? Nö. Machst du leiser? Nein. Singst du mit?
Nein. Ach, das mit der Mitsingerei übrigens. Ich werde immer aufgefordert auf Partys. Jetzt sing mit! Ich kann den Text bis heute nicht auswendig. Ich kann keinen meiner Texte auswendig. Wenn ich ihn geschrieben habe, ist er schon wieder weg. Man muss ja das Gehirn frei halten für neue Ideen.
Wenn man dir einen Titel vorspielt, würdest du wissen, ob du ihn geschrieben hast?
Manchmal ja. Also es ist mir schon passiert, dass mir jemand einen Maffei-Text sagt, ich habe hier einen ganz Song, Riesending, spielt mir was vor. So, ach ja, ist hübsch. Alten Song von Maffei, den hast du geschrieben. Was, den habe ich geschrieben? Erstaunlich. Also nicht immer.
Ja, du merkst es vielleicht bei der GEMA-Abrechnung, dann guckst du mal, welcher Titel irgendwo gelaufen ist oder sowas, ja.
Schau auch nicht oft rein, nein.
Nein, nö. Auch nicht.
Nö.
Und du durftest deswegen Gregor Rotschalk nicht runterschreiben, weil dein Chef das beim RIAS nicht wollte, dass du eben Schlagertexte schreibst mit dem Namen Gregor Rotschalk.
Das hätte einen Konflikt gegeben. Die hätten gesagt, der spielt sich selber, das geht nicht. Nach Ratata hat sich das eigentlich dann, da wussten alle. Und als dann Josie kam und es war Sommer, da haben die gesagt, naja, nun ist er ja eigentlich etabliert, dann darf er sich auch selber spielen. Habe ich aber nicht getan. Ich glaube, Tabaluga habe ich, weil viele Leute wollten, dass ich mal Tabaluga sende. Das habe ich dann getan. Hab gefragt, habt ihr was dagegen, dass ich das mache? Und dann haben die gesagt, ja, na, kannst du natürlich machen. Aber
dein Pseudonym Christian Heilburg ist auf familiären Wurzeln, ja, basiert das?
Meine Großmutter hieß Heilburg.
Und Christian?
Mein Bruder.
Christian Heilburg.
Ja, genau.
Du hast es schon gerade Tabaluga angesprochen, das war, glaube ich, so 1983.
Vor 40 Jahren.
Und großer Erfolg. Peter Maffay war ein bisschen im Clinch mit seiner Plattenfirma, wollte was anderes machen.
Und es gibt verschiedene Versionen und ich will auch keine Legenden machen. Wie und warum, das soll er selber erzählen. Es wird jedes Mal ein bisschen anders, glaube ich. Wir hatten ja nun einiges schon zusammen erarbeitet und die ersten Schritte zur Rockszene war damals Samstagabend in unserer Straße. Da trank er noch Alkohol und ich trank auch noch Alkohol und ich bevorzugte Weißherbst. Und in einer Nacht gingen so 3-4 Flaschen über den Jordan. Und wir mussten uns ja erst beschnuppern. Wir hatten uns bis dahin nur einmal in einem Interview kennengelernt über Dieter Viering. Das war sein damaliger, späterer Manager. Der kam von der Teldec. Und Peter wollte nur wissen, also da will einer für ihn Texte machen. Dann habe ich ihm ein paar Ideen präsentiert. Und er wollte Rock machen. Er wollte weg vom Schlager. Und Rock gefiel mir insofern, als die Sprache anders sein musste und ich musste ja irgendwie auf ihn eingehen. Deshalb musste ich wissen, was hat er bisher für ein Leben geführt? Und da haben wir uns eine Woche lang nächtlich behargt. Dabei gab es dann auch bestimmte Ideen, die das Leben schrieb. Zum Beispiel gab es in der Nürnberger Straße eine Diskothek, da rannte alles hin. Und wir hatten uns alle verabredet und wollten da rein. Und Maffay kam ebenfalls in seinem üblichen Dress, Lederjacke, Jeans. Und dann sagt der Typ an der Tür, wir waren schon drin, hey du da mit der Lederjacke, so kommst du hier nicht rein. Bist du wahnsinnig, das ist Peter Maffay, ist mir scheißegal, wer das ist. Wenn es der Kaiser ist, mit der Lederjacke kommt er hier nicht rein. Und daraufhin habe ich in der Nacht noch geschrieben, wo steht das geschrieben? Das ist auf der LP drauf. Und das habe ich ihm am nächsten Morgen präsentiert und dann hat er die Musik darauf geschrieben. Da sagt er, hey, jetzt hast du es kapiert, was ich haben will. Ich will echte Texte haben. So ist das dann mit Maffay gekommen. Und dann später, er kannte Rolf Zukowski und er hatte eine Idee für ein Märchenthema. Und das passte dem Maffay noch nicht so ganz und dann brachte er Zukowski und mich zusammen. Und dann haben wir zunächst in Hamburg und dann kam er zu mir nach Berlin in quasi 2 Tagen das Konzept von Tabaluga. Er kam allerdings mit dem Namen Tabaluga, das ist er ist der Erfinder des Namens Tabaluga. Und dann haben wir für die erste Platte ein Konzept geschrieben, fuhren nach Hause, er schrieb seine Texte, ich schrieb meine. Vorher hatte ich die Songs in meinem Studio mit Peter als Demo, mit La-La-La-Texten aufgenommen. Und dann ohne Stress innerhalb von 4 Wochen stand die erste Platte von Tabaluga.
Mit dir als Erzähler, das war ganz großes Kino.
Ja, das war aber auch nicht so geplant. Eigentlich wollte Peter selber erzählen. Und die Texte waren fertig, alles war aufgenommen. Und nun, wie machen wir das? Und Peter, der sich ja nun, seine eigene Stimme kennt er ja nun aus dem FF. Peter Wagner war damals der Toningenieur. Und der sagte, ja, dann mach mal, Peter, erzähl mal. Gregi, das hört sich ja grauenhaft an. Hörte sich einmal. Also seine Gesangsstimme kannte er, seine Sprechstimme gefiel ihm überhaupt nicht. Also, dann musst du das machen. Und ich war gar nicht darauf vorbereitet. Ist das so? Ja gut, okay. Und der Text war sowieso viel, viel länger. Ich glaube, es war der Dreifache an Text. Und dann haben wir gestrichen. Zukowski war sowas von sturzsauer. Ja, auch die schönen Texte waren dann plötzlich viel weniger. Also das Minimum, was noch gerade möglich war. Ja, das hat dann einen halben Tag gedauert, dann war das fertig. Und dann hat Peter gesagt, naja, das ist, fand er nicht so sensationell. Aber die Plattenfirma fand es plötzlich sensationell.
Und auch das Publikum.
Und das Publikum, ja. Es war ja nur was völlig anderes.
Und es ging ja weiter, es gab ja Fortsetzungen. Ja. Hättet ihr das gedacht, dass das so erfolgreich wird?
Keiner von uns, nein.
Das ist aber schön.
Ja, sehr schön.
Das ist schön.
Muss man sagen, ja.
Das ist sehr, sehr schön.
Ja, und ich bin bis heute dabei geblieben.
Wer hat den Drachen eigentlich erfunden und gemalt?
Helmer Heine. Helmer Heine ist in der Beziehung absolut begnadet, ist ja ein bekannter Zeichner, auch die drei Freunde. In Fachkreisen wird er der Schweineheine genannt, weil er so gerne Schweine malt. Er wohnt übrigens in Neuseeland, an einem wunderschönen Ort. Wenn ich in meinem Leben etwas verpasst habe, übrigens dann nach Neuseeland zu ziehen. Ich hatte das mal vor, hab's verpasst. Wir waren ein paar Mal bei ihm im Norden von Neuseeland, hat er ein Grundstück, wie man es eigentlich nur im Märchen kennt. Und da zeichnet er seine wunderbaren Zeichnungen, auch die für Tabaluga.
Schreibst du noch Texte?
Ja. Ich bin gerade dabei, Experiment. Alle sagen doch, ich bin kein Musiker. Auf meine alten Tage habe ich jetzt gelernt, ich versuche gerade mit Logic zu Rande zu kommen. Oh, ist das tricky. Eine falsche Taste. Ich hasse doch Gebrauchsanweisungen. Ich lese keine Gebrauchsanweisungen. Learning by doing. Aber das geht leider nicht. Man muss ab und zu mal bestimmte Regeln einhalten. Und wenn du gerade glaubst, eine totale Harmonie auf einem Computer erstellt zu haben und du drückst die falsche Taste, ist alles weg. Dann wirst du wahnsinnig dabei. Das ist also, ja, was, wo sind meine Noten geblieben? Wo sind meine Sprache geblieben? Ich kenne mich jetzt einigermaßen damit aus und experimentiere. Und bin gerade dabei, einen Song auch mit KI zu erstellen. Das ist schon gewaltig, was da auf uns zukommt. Es hat eigentlich mit Kompositionen und dergleichen gar nichts mehr zu tun. Es ist schon teilweise erschreckend, auf der anderen Seite auch sehr hilfreich für manche Leute.
Dann lassen wir uns überraschen, wenn eines schönen Tages eine Platte kommt, wo dein Name draufsteht.
Weiß ich noch nicht, ob ich das unter meinem Namen machen werde. Ich habe das neulich mal so probehalber bei Facebook runtergeladen, aber die alten Follower, die hören lieber das alte Zeug. Die sind nicht mehr sehr offen für neue Sachen, erstaunlicherweise.
Aber du bist offen, auf jeden Fall.
Ich hoffe, ja.
Ja. Und wie hat das Monster immer so schön gesagt, mit dem Sekt?
Meine Liebe, das Leben ist viel zu schade, um billigen Sekt zu saufen. Champagner für alle.
So eine Sache hast du damals für die Berlin-Charts immer produziert. Das muss dir auch höllischen Spaß gemacht haben. Jedenfalls hat es den Hörern, die wir waren, viel Freude gemacht.
Es war jedes Mal eine Offenbarung. Ich habe die gesamte Woche neue Monstersprüche aufgenommen in meinem Studio. Und habe sie auch zum Teil noch heute, ja, logischerweise. Und wenn mir was Besonderes einfällt, entweder an Kritik oder besonderem Lob, dann denke ich immer als Monster.
Genau, dann kannst du dann, auch was dir nicht gefällt, schmeißt du in den Hitkeller.
Gewissermaßen.
Der ist ja auch noch da, der muss ja riesengroß sein.
Dann brauchen wir uns heute nicht über Politik zu unterhalten, nein, alles bei mir im Hitkeller.
alles im Hitkeller. Ich glaube, das wäre auch eine lange Antwort, wenn ich dich fragen würde, was gefällt dir in Deutschland zurzeit nicht?
Das wäre eine Riesensendung, würde ich sagen. Die hätte Überlänge.
Ja. Warst du eigentlich zu Rias-Zeiten auch mal auf der anderen Seite? Bist du nach Ost-Berlin gefahren?
Nee, ich bin aber durch die DDR gefahren. Da haben sie mich sofort festgehalten, logischerweise.
Echt? Das passiert?
Ja, ich hatte 4 Wochen Urlaubsradio bei RTL gemacht in Luxemburg und kam mit einem riesigen Koffer an Fanpost im Kofferraum zurück. Und da haben sie mich geschnappt, haben den Wagen genommen, 8 Stunden haben sie mich festgehalten, haben sämtliche Briefe rausgenommen, fotokopiert und dann ließen sie mich weiterfahren.
Weil du ja vom Feindsender auch eigentlich warst,
ja,
Rias.
Ja, aber die haben dann zu mir gesagt, wo kommen Sie her? Ich sage, komm vom Rias. Rias, was ist denn das? Ich sage, den hören Sie doch immer jeden Tag. Nie gehört.
Fehlte der Rias?
Ach nein, bin ich. Ich habe ja abgeschlossen mit Rundfunk. Insofern fehlt er mir nicht. Es ist eine lange Phase meines Lebens gewesen, ja.
Und nicht die schlechteste?
Nein, war alles okay. Kann mich nicht beschweren. Also es war eine tolle Zeit. Und vor allen Dingen, wir waren unglaublich frei. Ich konnte das Frechste sagen, was ich wollte. Da passierte gar nichts.
Welches ist denn der schönste Text gewesen, den du geschrieben hast, aus deiner eigenen Sicht?
Kann ich schlecht sagen. Einer der schwierigsten Texte war, ich glaube es ja, es war doch, er gehört zu mir, 8 Tage habe ich dran gesessen.
Und wenn es schnell ging, wie schnell ging es dann?
Nie sehr schnell. Doch, der Ratata-Text, der war der schnellste.
Den hast du runtergerattert.
Ja, genau.
Ja, das stimmt. Ja. Dann bedanke ich mich für dieses Gespräch, wünsche dir alles Gute, vor allem bleib schön gesund.
Vielen Dank.
Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen. Noch eine recht interessante Sache, die bei der Aufzeichnung unseres Gesprächs passiert ist. Wir haben uns im Haus des Rundfunks getroffen, des ehemaligen SFB, Senderfreies Berlin, heute Rundfunk Berlin-Brandenburg. Technisch wurden wir betreut von Tontechnikerin Jana. Sie fragte mich, wo ich zu DDR-Zeiten gearbeitet habe. Ich habe beim DDR-Rundfunk Sender Cottbus meine Ausbildung begonnen. Und da sagt sie, ich auch, bei der Studiotechnik Rundfunk der Deutschen Post in Cottbus. Ich konnte mich dann wieder schwach erinnern. Ich wusste aber nicht, was aus ihr geworden ist. Da erzählte sie mir, dass sie aus der DDR raus wollte. Sie hat Verbindungen zu einem Fluchthelfer hergestellt Ende der 80er und hat sich in einem Auto versteckt über die Transitstrecke in die BRD schmuggeln lassen. Sowas war ja bekanntermaßen super gefährlich, aber es hat geklappt. Sie zog dann nach West-Berlin und hat als Technikerin beim SFB angefangen. So trafen wir uns quasi wieder nach 38 Jahren beim Ost-West-Thema RIAS vor dem Hintergrund des 35. Jahrestags des Mauerfalls. Ja, so klein und mit Zufällen ausgestattet ist die Welt. Gregor Rotschalk hat auch nicht schlecht gestaunt. Das war ja unser Podcast RIAS Westradio mitten aus der DDR mit dem langjährigen RIAS-Moderator Gregor Rotschalk. Viel wussten wir nicht über den Mann hinter der Mauer, das hat sich aber heute geändert. In der ARD-Audiothek gibt es noch viele interessante Podcasts. Stöbern Sie doch einfach mal. Da kann ich Ihnen zum Beispiel weitere Themen aus der Exquisit-Reihe empfehlen. Wie wär's mit den Modelleisenbahnen in der DDR? Oder Erinnerungen an Zero? Wie war das mit den Altstoffen, die gesammelt und recycelt wurden. Ein Blick nach Polen und Tschechien bietet jede Woche Neues und Interessantes aus unseren Nachbarländern. Nachzuhören im Podcast Mensch Nachbar. Für Fragen und Anregungen können Sie jederzeit unsere E-Mail-Adresse verwenden: exquisit@mdr.de. Ich bin Frank-Michael Bauer. Vielen Dank fürs Reinhören und Weitersagen. Bleiben Sie neugierig. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.
Bei uns gibt's einen fliegenden Besen. Steht hier in der Ecke. Ein Zauberbuch.
Pass ich immer gut drauf.
Hey, Pfoten weg, das ist meins. Und verrückte Erfindungen.
Vom Hopsestuhl über die Nebelabsaugmaschine.
Bis hin zum springenden Ranzen. Es gibt nichts, was es bei uns nicht gibt. Krümel, der Podcast.
Für alle kleinen Großen.
Und alle großen kleinen. Wo Zauberbücher und fliegende Besen ganz normal sind. Von MDR Sachsen für alle Krümel.
Krümelgeschichten in der ARD Audiothek.
ARD